Deutschlandfunk Interview.
Die Ampelkoalition, die ringt immer noch mit ihren Haushaltsproblemen. Das Karlsruher Urteil zum Bundeshaushalt macht es nötig. Ein zweistelliger Milliardenbetrag der Koalition für das Budget im kommenden Jahr, der fehlt. Es ist Geld, das jetzt irgendwie aufgebracht werden muss. Und darüber laufen schon seit Tagen die Verhandlungen innerhalb der Koalition. Eine Möglichkeit, die immer wieder diskutiert wird, ist die Streichung von sogenannten klimaschädlichen Subventionen. Vor allem die Grünen machen sich dafür stark. Zu diesen Subventionen zählt unter anderem auch die sogenannte Pendlerpauschale. 30 Cent pro Kilometer bei der Fahrt zur Arbeit lassen sich damit von der Steuer absetzen. Aber wie viel CO2 verursacht diese Steuererleichterung tatsächlich und wie viel Einsparpotenzial gibt es? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Thorsten Koska vom Wuppertal-Institut. Er leitet dort den Forschungsbereich Mobilitäts- und Verkehrspolitik. Schönen guten Morgen, Herr Koska.
Guten Morgen, Herr Armbruster.
Herr Koska, die Pendlerpauschale, die gilt ja nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Radfahrer und auch für Bahnfahrende. Kann man diese Pauschale deshalb überhaupt als klimaschädlich bezeichnen?
Nun, in der Summe schon. Das hat das Umweltbundesamt auch einmal in einer Potenzialabschätzung ausgerechnet und kommt dabei insgesamt auf rund 4 Millionen Tonnen CO2, die jährlich zusätzlich emittiert werden, weil es eben die Entfernungspauschale so gibt, wie es sie heute gibt. Und das hat was damit zu tun, dass die Pendlerpauschale eben Anreize schafft, weiter entfernt vom Arbeitsort zu wohnen. Je größer die Entfernung, umso mehr Steuererstattung erhält man. Außerdem schafft sie Anreize, mehr Wege zu machen, denn statt im Homeoffice zu arbeiten. Denn je mehr Bürotage es gibt, umso häufiger fahren die Leute dann, umso mehr Geld bekommen die Menschen dann sozusagen als Steuerrückerstattung. Das heißt, es setzt im Grunde zwei Fehlanreize, die nicht unbedingt bei jeder Person umgesetzt werden, aber doch bei einem beträchtlichen Anteil dann in der Summe dazu führen, dass man mehr unterwegs ist. Ja, und manche sind dann eben mit Bus und Bahn unterwegs, etwas klimaschonender, und andere aber eben auch mit dem Auto. Und das sorgt in der Summe dafür, dass wir dieses Problem haben und dass wir dadurch eben mehr CO2 emittieren.
Gibt es denn Zahlen genau darüber, wie viele unterschiedliche Verkehrsformen die Pendlerpauschale nutzen? Also wie viele Bahn-, Fahrrad- oder Autofahrer davon Gebrauch machen?
Also es ist insgesamt tatsächlich so, dass in Deutschland das Auto natürlich im Verkehr stark dominiert. Also 75% der zurückgelegten Personenkilometer werden mit dem Auto gemacht. Und das ist bei beruflichen Wegen ganz ähnlich. Und dementsprechend wird eben der Großteil tatsächlich auch als mit dem Auto gefahrene Kilometer umgesetzt, aber natürlich auch Pendlerpauschalen für den ÖPNV, der in der Größenordnung Mitte 20% genutzt wird zum Pendeln und zu geringeren Teilen dann auch mit dem Rad, weil da die Strecken natürlich deutlich kürzer sind.
Okay, gut, dann müssen wir über die Einsparpotenziale reden. Vielleicht erstmal über die Einsparpotenziale beim CO2. Kann man das beziffern, wie viel man langfristig oder auch kurzfristig sparen könnte, wenn man die wenn man die Pendlerpauschale streichen würde? Also wenn man diese Anreize, von denen Sie gesprochen haben, wenn man die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wegnimmt?
Ja. Ich habe es ja gerade schon kurz gesagt, diese Zahl von 4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr hat das Umweltbundesamt vor wenigen Jahren in einer Abschätzung ausgerechnet. Und das ist aus meiner Sicht eine plausible Zahl, die eben davon ausgeht, dass nicht jeder direkt sein Verhalten verändert, sondern tendenziell ein Teil der Beschäftigten auf lange Sicht betrachtet, also mittelfristig innerhalb der nächsten 10 Jahre umzieht. Man kann sich angucken, wie viele Leute ziehen jährlich um. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, irgendwie, dass in 10 Jahren vielleicht 40% der Leute mal einen Umzug machen, dann kann man daraus ableiten, das sind welche, die prinzipiell dafür empfänglich sind und bei denen dann eben, da treffen natürlich ganz viele Faktoren aufeinander. Deshalb macht es das auch so schwer, das exakt auszurechnen und eine Zahl zu nennen. Das ist halt mal eine Größenordnung, die es angeben kann. Wir müssen uns aber natürlich auch ehrlich machen, wir haben in Deutschland eben seit vielen Jahrzehnten diese Pendlerpauschale. Und dadurch können wir jetzt nicht den Fall vergleichen, wie war es denn ohne. Ja, und währenddessen hat sich vieles verändert, die Art und Weise, wie wir leben, wo wir leben. Aber tendenziell ist es schon so, dass wenn man einen finanziellen Anreiz bekommt, der es eben noch günstiger macht, weiter weg zu wohnen, dann kann das ein zusätzliches Entscheidungskriterium eben dafür sein.
Und wie groß wäre das Einsparpotenzial beim Geld, also wie viel Geld würde die Finanzkasse bekommen, wenn sie diese Pauschale nicht mehr gewähren würde?
Wenn man sie tatsächlich ersatzlos streichen würde, würde der Bund jährlich rund 6 Milliarden Euro einsparen dabei. Können wir gleich gerne noch drüber sprechen, ob es auch sinnvoll ist, tatsächlich sowas ersatzlos zu streichen. Mhm. Denn es gibt durchaus unterschiedliche Handlungsoptionen, was man nun mit einer Pendlerpauschale macht.
Zum Beispiel?
Man könnte beispielsweise sagen, wir schaffen sie tatsächlich fast komplett ab und nur für Härtefälle, also besonders einkommensschwache Menschen, die besonders hohe Kilometerleistungen haben, wird ein Ersatz geschaffen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, wir führen eine Mobilitätspauschale ein, die auch keinen Steuerabzug bedeutet, wie jetzt die Pendlerpauschale, sondern die für alle in gleicher Höhe gezahlt wird. Denn aktuell haben wir ja auch noch eine soziale Verzerrung. Wer mehr verdient, kann mehr absetzen sozusagen. Und noch eine andere Möglichkeit wäre, ein solches Mobilitätsgeld eben auch nicht nach Kilometern auszuzahlen, sondern auch dort pauschal. Also zu sagen, ähnlich wie beim Klimabürgergeld sozusagen, zu sagen, wir nehmen euch an der einen Stelle Mittel weg, ja, die euch einen Anreiz geben, euch klimaschädlich zu verhalten. Aber wir wollen euch das Geld nicht aus der Tasche ziehen, sondern wir wollen es so gleichmäßig verteilen, dass am Ende jeder das Geld wieder zurückkommt an die Bürgerinnen und Bürger, sie sich davon auch Mobilität weiterhin leisten können, aber keinen Anreiz für besonders hohe Strecken mehr haben. Zum Beispiel, indem man es degressiv gestaltet, also für längere Strecken geringeres Kilometergeld bekommt als für kürzere.
Okay, und Sie, Herr Koska, als Verkehrs- und Mobilitätsforscher, wie würden Sie das ganz klar sagen? Die Pendlerpauschale, so wie Sie heute haben, 30 Cent pro Kilometer, die ist aus der Zeit gefallen?
Es ist ja so, dass Deutschland seine Klimaziele im Verkehr ganz deutlich verfehlt. Und wir haben die gesetzliche Pflicht und ich denke darüber hinaus auch eine große moralische Verpflichtung, was zum Klimaschutz beizutragen und dementsprechend auch an allen Möglichkeiten, die es im Verkehrssektor gibt, und der Verkehrssektor ist kein einfacher Sektor, Bahnausbau, das wissen wir, dauert Jahrzehnte, an den Stellen, wo man heute schon ansetzen kann, auch heute mit solchen klugen Politikinstrumenten was dazu zu tun, dass die Treibhausgasemissionen sinken.
Dann haben wir vielleicht noch kurz Zeit, über eine weitere sogenannte klimaschädliche Subvention zu sprechen, die immer wieder im Gespräch ist, auch aktuell. Es geht um das sogenannte Dienstwagenprivileg. Also kurz gesagt, der Arbeitgeber kann einem Mitarbeiter ein Dienstwagen, ein Auto zur Verfügung stellen und Kaufpreis und Unterhaltskosten von der Steuer absetzen. Wenn wir davon ausgehen, dass sich der oder die betreffende Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer sowieso ein Auto kaufen würde, was würde sich ändern, wenn diese Möglichkeit, wenn das Dienstwagenprivileg gestrichen wird?
Mehrere Sachen. Das Privileg ist ja nicht nur eins für den Arbeitgeber, sondern auch für den Arbeitnehmer, dann sozusagen mit 1% des Neuwagenwertes das relativ gering sozusagen zu versteuern und dadurch ganz viel Geld zu sparen. Dadurch lohnt es sich, besonders große Fahrzeuge, die man sich privat vielleicht so gar nicht kaufen würde, anzuschaffen. Fast, also über 90% der Oberklassefahrzeuge in Deutschland, 7er BMW, solche Sachen, werden gewerblich zugelassen. Das zeigt, dass es da einen ganz klaren Anreiz gibt zu großen, hochmotorisierten, in der Summe dann auch viel verbrauchenden Fahrzeuge. Und das schlägt durch auf den Gebrauchtwagenmarkt. Es werden jährlich 60% rund der Neuzulassungen nicht privat, sondern gewerblich zugelassen. Im Bestand sind es dann gar nicht mehr so viele, weil die Fluktuation so hoch ist. Die gehen schon nach 2 Jahren auf den Gebrauchtwagenmarkt und sorgen dadurch dafür, dass in Deutschland insgesamt tendenziell sehr große, sehr hochmotorisierte Fahrzeuge gefahren werden. Und das könnte man dadurch bekämpfen. Und noch was anderes.
Ganz kurz bitte.
Haben wir häufig eine Tankkarte und dadurch fahren die quasi jeden Kilometer de facto kostenlos. Und das kann man natürlich dadurch auch bekämpfen. Also man kann einen Anreiz setzen, weniger Auto zu fahren, häufiger Bus und Bahn zu nutzen.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk der Mobilitätsforscher Thorsten Koska vom Wuppertal-Institut. Vielen Dank, Herr Koska, für Ihre Zeit.